Liebe Gemeinde, der Predigtext, den ich für heute ausgesucht habe, kommt wieder aus der Predigtordnung des Kirchenkalenders. Wiederhole mich, aber macht ja nichts. Ja, ein Text, den ich mir nicht so ohne weiteres ausgesucht hätte, aber das war spannend, dann eben auch in der Vorbereitung, und das ist ja das Gute an diesem Kirchenkalender, dass der auch Texte vorgibt, zu denen man selber vielleicht nicht so ohne weiteres dann eine Predigt schreiben würde. Ich lese den Text 4. Mose Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Ich lese nach der Übersetzung von Martin Luther, Ausgabe 2017. Ich habe gerade auf den Monitor geguckt, da erscheint es nicht, aber wenn der Text hier vorne ist, dann könnt ihr gut mitlesen. Da brachen sie, also das Volk Israel, auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Liebe Gemeinde, so manche von uns könnten vielleicht irgendwelche Schlangengeschichten erzählen von selbstgemachten Erfahrungen oder vom Hörensagen bekannte Geschichten von Ängsten, die Schlangen bei uns auslösen können. Bekannter hat mir erzählt, im Urlaub auf Korsika hat er mal sein Auto geparkt, dabei nicht gemerkt, dass er auf eine Schlange gefahren ist. Und die Schlange war so beleidigt, dass in dem Moment, als seine Frau ausgestiegen ist, die Schlange die Frau gebissen hat. Der Zeit, als wir in Kamerun waren, haben wir auch mitunter mit Schlangen zu tun gehabt. Für mich am eindrücklichsten war, ich habe mal im Sessel im Wohnzimmer gesessen, vor mich hingedöst, dann habe ich die Augen aufgemacht und dann habe ich gesehen, unsere drei Kinder saßen auf der Couch, haben sich Bilderbücher angeguckt und so etwa anderthalb Meter über ihnen, aufgewickelt auf die Gardinenstange, war eine Baumschlange. Und wenn du da nicht aufgewachsen bist, dann weißt du nicht, ist die giftig oder nicht. Das war ein ziemlich spannender Moment. Aber wir sind alle nicht gebissen worden. Die Schlange hat's mit dem Leben bezahlt. Was denn bei Schlangenbissen hilft und wie man sich am besten verhalten soll bei Schlangenbissen, da könnten wir jetzt auch so ein paar Dinge hier miteinander sammeln. Manchmal wird empfohlen, die Stelle aufzuschneiden. Manche sagen sogar, am besten dann die Wunde aussaugen. Ob das so clever ist, da vergiftet man sich selber gleich noch mit. Kamerun wurde uns geraten, wenn dich eine Schlange beißt und sie hat sich an dir festgebissen, dann lass es so, nimm die Schlange mit zum Arzt, dann sieht er gleich, welches Gift das ist und welches Gegengift dann da genommen werden kann. Überhaupt sind die Kameruner da sehr pragmatisch mit umgegangen. Ein anderer Tipp zum Umgang mit Schlangen war, wenn du gebissen wirst und du nicht weißt, was für eine Schlange das ist, dann setz dich erst mal 10 Minuten hin. Und wenn du dann noch am Leben bist, dann kannst du langsam losgehen in Richtung eines Arztes. Schlangen und ihr meist zweifelhafter Ruf sind in der Menschheitsgeschichte und auch in der biblischen Geschichte gut verankert. Es beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Im Garten Eden schlängelt sich eine listige Schlange an Eva heran, zischelt ihr Unwahrheiten und Halbwahrheiten ins Ohr, sät Misstrauen und Machtgelüste in das menschliche Herz, und es kommt zum Bruch zwischen Gott und den Menschen. Die Bestrafung dafür folgt sozusagen wortwörtlich auf dem Fuße. 1. Mose 3, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und von allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Der Ruf der Schlange verbessert sich auch nicht durch die zweite Schlangengeschichte, die die Bibel erzählt, 2. Buch Mose Kapitel 7. Mose und Aaron erscheinen vor dem Pharao, der soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei freigeben. Und zum Nachweis, dass sie von Gott gesandt sind, und vielleicht auch so ein bisschen als Androhung des Gerichtes, wirft Aaron seinen Wanderstab vor dem Pharao hin. Dieser Stab verwandelt sich in eine Schlange. Dann ruft der Pharao als Reaktion darauf seine Zauberer, die haben auch solche Wanderstäbe, die verwandeln sie auch erstaunlicherweise in Schlangen. Die Schlange von Aaron frisst dann die anderen Schlangen auf. Der Pharao bleibt trotzdem verstockt. Er klebt an seiner Macht, er klebt an seinem Wunsch, Gott gleich zu sein. Und nun haben wir mit unserem Predigtext die nächste Schlangenerzählung aus dem 4. Buch Mose. Da wird uns berichtet von dem maulenden, bockigen, zweifelnden, auch verzweifelnden Volk Israel. So lange sind sie nun schon in der Wüste unterwegs, eine ganze Generation lang. Im Kapitel zuvor wird erzählt von der Schwester des Mose, Miriam, die verstorben ist, auch sein Bruder Aaron ist verstorben. Die Israeliten haben schon einen Blick ins gelobte Land geworfen, aber anstatt dort einziehen zu können, müssen sie nochmal einen Umweg machen. Der König von Edom versperrt ihnen den direkten Weg. Das bedeutet, wieder wochenlang durch die Wüste, wieder nur Manna essen. Die Israeliten sind erschöpft und genervt. In ihrem Frust reden sie gegen Gott und gegen Mose. Sie werden gehässig, bissig, giftig, zynisch. Das Bekenntnis, Jahwe hat uns aus Ägypten geführt, um uns zu retten. Das Bekenntnis verdrehen sie in eine Verdächtigung. Jahwe hat uns herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben, verrecken. Wir sind angeekelt, rufen sie Gott und Mose wortwörtlich zu. Das Essen, das ewige Manna, ach, das ganze Leben kotzt uns an, verzeiht mir den drastischen, das drastische Wort. Anfangs haben sie sich über das Manna gefreut, dieses wohltätige Wunder Gottes. Jetzt jammern und klagen sie. Und das nicht zum ersten Mal, schon 10 Kapitel zuvor hört man das Volk rufen. Da fingen die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manna. In Ägypten war alles irgendwie besser. Ich vermute, dass die meisten von uns solche Wüstenzeiten nicht unbekannt sind. Auch nicht das Murren, die Enge und der Ekel, wenn alles irgendwie zum Kotzen ist. Sorgen türmen sich vor uns auf, Lasten drücken uns, erdrücken uns. Das Einschlafen und das Durchschlafen macht uns Mühe. Stattdessen Grübeleien in Dauerschleife, Wüstenzeiten ohne erkennbaren Sinn, leer, ohne Zuversicht. Gott scheint so fern zu sein. Da wandern die Blicke gern zurück zu den angeblichen Fleischtöpfen Ägyptens. War früher nicht alles besser? Was war, sehen wir dann gerne in einem verklärten Licht. Wesentliches und Unwesentliches können wir nicht mehr richtig unterscheiden. Wir nehmen auch nicht mehr wahr, was Gott jetzt gerade so im Verborgenen tut und auf effiziente Weise tut, wie er uns beschenkt, wie er uns hilft, wie er uns trägt. Wie von einer feurigen Schlange gebissen, nisten sich giftige, eitrige, brandige Wunden und Geschwüre in unsere Gedanken und Worte ein. Blättert man in der Geschichte von der Wüstenwanderung zurück, so fällt auf, dass sich das Volk Israel bereits etliche Male bei Gott beklagt hat. Immer wieder murrt das Volk und Gott nimmt es seinerseits geduldig hin. Und er schafft immer wieder Abhilfe. Gott ist langsam zum Zorn, sehr langsam. Aber diesmal scheint eine Grenze überschritten zu sein. Gott greift ein, er setzt diesem Treiben ein Ende. Es scheint, als sei Gott der Geduldsfaden gerissen. Zu lange haben die Menschen an diesem Geduldsfaden gezogen und gezerrt, bis er gerissen ist. Das giftige, zynische Murren, der Undank, die spöttische Abkehr haben Gott verletzt. Ja, Gott nimmt die Partnerschaft zwischen sich und den Menschen ernst. Es lässt ihn nicht kalt, wenn die Menschen ihn missachten, ihn nicht mehr Gott sein lassen. Gott lässt sich nicht spotten, nicht auf Dauer, so sagt Paulus das später mal im Galaterbrief. Und auch dieses Mal nicht, auch wenn sein Zorn nicht das letzte bleibt. Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Das Gift, das die Beziehung zwischen Mensch und Gott vergiftet hat, nimmt eine erkennbare, reale Form an. Die Schlangen sind das sichtbare Zeichen der Sünde des Volkes und des gerechten Gerichtes Gottes. Diese Schlangen erinnern das Volk an die Ursünde der ersten Menschen im Garten Eden, wo es um das Misstrauen geht und um die Abkehr von Gott, den Ungehorsam gegenüber Gott. Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme und Mose bat für das Volk. Das Volk geht in sich. Sie kommen zu sich, sie kehren um. Wir haben gesündigt. Wenn Sünde bedeutet, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen kaputt ist, dann ist das Erkennen und das Bekennen dieser Sünde der erste Schritt zur Heilung, zur Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben gesündigt, erkennt das Volk und bekennt das Volk. Und gleichzeitig meinen sie, dass sie selbst keinen Zugang mehr zu Gott haben. Das Reden gegen Gott kann das Reden mit Gott erheblich erschweren. Und Mose soll nun wie so oft als Vermittler fungieren. Und Mose tut das auch. Er bittet für das Volk. Und auch dieses Mal lässt Gott sich bitten. Gott lässt mit sich reden. Gott schickt Hilfe. Allerdings ganz anders, als wir uns das wahrscheinlich vorgestellt hätten, wenn wir die Geschichte nicht schon kennen würden. Gott verabreicht den Israeliten kein Antiserum, kein Gegengift. Er verscheucht oder tötet die Schlangen auch nicht. Er schickt auch keine Mungos, die ja bekanntlicherweise Schlangen fressen. Gott gibt dem Mose die Anweisung, eine eherne, bronzene Schlange zu fertigen. Und dann diese Schlange an einem hohen Stab aufzurichten. Manche mag das an den Äskulap-Stab erinnern, der ja so mit der Heilkunst verbunden ist, aber die beiden Geschichten haben nichts miteinander zu tun. Die Äskulap-Geschichte kommt aus der griechischen Mythologie, hier geht es um etwas anderes. Vers 8, der Herr sprach zu Mose, mache dir eine eherne, eiserne, bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Eine sonderbare Rettungsaktion. Vers 9, da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf, und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Liebe Gemeinde, ich bin mir nicht sicher, das Ganze dieser eigenartigen Rettungsaktion erklären zu können. Sicher bin ich mir allerdings darin, dass Gott der bronzenen Schlange keine magischen Kräfte verliehen hat, ja, und dass das Volk deshalb geheilt worden ist. Ich bin mir auch sicher, dass diese Aktion etwas damit zu tun hat, dem Bösen ins Auge zu schauen. Die Israeliten schauen nicht nur eine Schlangenstatue an, sie schauen vielmehr auf das Symbol ihrer Sünde, auf das Zeichen des Gerichtes Gottes. Und das ist ein wichtiger Teil des Heilungsgeschehens, dass sie der harten, vergifteten, arglistigen Realität ihrer Sünde ins Auge schauen. Auf die Schlange zu schauen bedeutet, Gott hält uns einen Spiegel vor. Wir schauen auf uns selbst und auf die zerstörerische Macht unserer Sünden. Liebe Schwestern und Brüder, versuche ich gerade, euch eine Moralpredigt zu halten. Das sei ferne, das ist ganz und gar nicht meine Absicht. Es geht mir nicht um eine bessere Moral. Beim Blick auf die bronzene Schlange geht es um die zerstörerische Macht der Sünde. Was für ein Bild für die gefallene, gottlose Welt. Eine von feurigen Schlangen gebissene Menschheit, und in unseren Venen fließt ein zerstörerisches Gift. Wir schauen auf den Zerstörungswahn des Ukraine-Krieges, Schon seit 2 Jahren ist dieser Krieg im Gange. Manche sagen, geht alles schon viel länger und ist kein Ende in sich. Wir schauen auf Palästina und Israel, auf den Sudan, auf Syrien, Jemen, den Iran, Nordkorea. Wir schauen auf Millionen von hungernden Menschen. Wohin wir auch sehen, eine gefallene, eine gottlose Welt. Dem Bösen ins Auge schauen. In der Welt und auch in uns selbst. Und nicht die Augen davor schließen. Wenn Gott dem Volk damals und uns heute Heilung schenkt, dann sicherlich nicht deswegen, weil wir das in irgendeiner Form verdient haben, sondern Gott schenkt uns Befreiung, Rettung aus freier Liebe heraus. Für das Volk der Wüstenwanderung damals wurde eine bronzene Schlange als Lebens- und Rettungszeichen aufgestellt. Später im Neuen Testament berichtet das Johannesevangelium von einem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und diesem Nikodemus erklärt Jesus, die Erhöhung der bronzenen Schlange ist das Vorbild für den Weg und die Aufgabe, die Jesus selbst zu erfüllen hat. Johannes 3, 14 und 15, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Noch viel deutlicher als das Symbol von der bronzenen Schlange offenbart das Kreuz Jesu die giftige, die tödliche Realität der Sünde. Zu wie viel Brutalität der Mensch fähig ist, sehen wir am Kreuz, an diesem scheußlichen Folterinstrument. Wir sehen die Realität des Hasses, der Einsamkeit, der Gottverlassenheit und des Gerichtes. Und zugleich sehen wir auf den, der seinen Henkern vergibt. Der für sie bittet, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sehen auf den, der das alles aus Liebe zu uns auf sich nimmt, der die Last trägt, die wir selber nicht tragen können, der aushält, der erduldet und erträgt, was die Schuld der Welt ihm auferlegt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Schon damals war das Kreuz Jesu für viele Menschen ein Ärgernis. Manche haben gesagt, es ist eine Dummheit. Auf das Kreuz Jesu zu schauen, bedeutet der Hässlichkeit des Bösen ins Auge zu schauen und zu erkennen, dass wir selbst uns nicht retten können. Wer das nicht sehen will, der verbannt das Kreuz Jesu lieber aus dem öffentlichen Leben, aus den Klassenzimmern, aus den Gerichtssälen und aus den Trauerhallen. Oder er macht aus dem Kreuz Jesu einen schönen dekorativen Schmuckanhänger. Darum schreibt Paulus einmal im 1. Korintherbrief, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die noch verloren sind, als eine Dummheit. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Gott allein haben wir es zu verdanken, dass wir zu Jesus Christus gehören. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit und Heilung und Erlösung. Ich schließe mit einem Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, und die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen.